Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer, schönen guten Tag. Wehrlose Frauen, die gerettet werden müssen. Hochsexualisierte weibliche Cyborgs, wie sie in den Transformers-Filmen oder Avengers-Comics auftauchen. Bis heute wimmelt es nur so von Stereotypen, wenn es um Frauenbilder im Science-Fiction-Genre geht. Mittlerweile aber ist die Kritik an diesem Frauenbild sehr laut geworden. Und schon in den 90er Jahren hat sich aus ihr eine neue Strömung des Feminismus herausgebildet, der Cyberfeminismus. Ein Kunstprojekt, das jetzt in Zusammenarbeit mit dem New Museum in New York realisiert wurde, das wirft einen Blick auf diese Geschichte. Und zwar in Form einer Datenbank, dem Cyber Feminism Index. Den hat sich meine Kollegin Jenny Gensmer genau angeschaut. Ich wollte von ihr wissen, was denn eigentlich eine Datenbank mit Kunst zu tun hat.
Tatsächlich ist das erstmal ein Index in Form einer Webseite mit einer langen Zeitleiste und einem Haufen Einträgen, die wie eine Bibliografie wirken. Das waren weit über 600, jetzt kurz noch vor der Sendung. Und man findet darin sämtliche Akteurinnen der cyberfeministischen Bewegung, Kunstprojekte, Publikationen und so weiter. Das ist da alles drin. Aber dieser Index ist auch ein Zitat, und zwar an die Websites der 90er Jahre. Wenn du dich erinnerst, wie die ungefähr aussahen, so einfarbig, meistens noch mit so einer grau umrissenen Tabelle im Vordergrund, unterschiedliche Schriftarten da drin. Und so ungefähr sah auch die Website der First Feminist International aus, eine Art Vernetzungstreffen der Cyberfeministinnen der 90er Jahre. Und denen ging es genau um ja, die reine Technologie, um Einfachheit, Reduktion, textbasierte Oberflächen, also jetzt kein kapitalistischer Schnickschnack, so schicke Grafiken, aufwendiges Design, es ging um Nutzbarkeit. Und Seu ist Designprofessorin und Wissenschaftlerin. Die kümmert sich eigentlich so darum, wie kann man Internetseiten im Internet archivieren und auch später nutzbar machen. Aber sie hat eben auch diesen Design, diesen Cyberfeminism-Index designt und sie hat sich inspirieren lassen von diesen alten Webseiten und diesen Treffen, also von diesen Seiten der 90er Jahre, dieser Herangehensweise. Sie ist bei einem ganz einfachen Design geblieben, Schriftart Arial hat sie genutzt, eine der wenigen Schriftarten, die von einer Frau mitdesignt wurden. Ja, und dieser Index funktioniert sehr organisch, man kann sich da sozusagen reinklicken, alles untereinander sehr stark vernetzt, verschlagwortet, partizipativ, also man kann auch selbst Informationen hochladen und das Wissen sozusagen erweitern.
Was war denn nochmal das genaue inhaltliche Anliegen dieser Cyberfeministinnen in den 90ern? Also worum ging es denen ursprünglich?
Also erstmal schon an einer Kritik an dem Frauenbild in der Science Fiction, die ja die Technologien auch sehr stark geprägt haben, die Vorstellungen davon, so wie du es am Anfang gesagt hast. Und das Cyber, ja, das hat man sich eher so ein bisschen ironisch genommen, das war schon damals in den 90ern ein ziemliches Modewort. William Gibson hat es in seinen Cyberpunk Büchern und Romanen geprägt. Aber es war eigentlich nicht nur eine Kritik dieser Cyberfeminismus. Eigentlich war ja das Internet damals eine große Inspiration, weil die Vorstellung Kommunikation im Internet mit Unbekannten online, da wurde ja quasi eine feministische Theorie, war im Prinzip ein Raum, in dem Körperlichkeit keine Rolle spielt. Und dieses Gefühl, finde ich, das hat so ein New Yorker Comic mal sehr gut eingefangen. Der ist auch aus den 90er Jahren. Und auf diesem Comic, da sieht man so zwei Hunde vor einem Bildschirm sitzen und der eine Hund sagt zu dem anderen, im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Und das ist natürlich ein Witz und der spielt mit der Anonymität im Internet. Aber für eine Gruppe von Menschen, die sich wünschen, dass sie nicht auf ihr Geschlecht reduziert werden, auf ihren Körper, für die war das ja quasi so ein utopisches Identitätsversprechen. Ja. Und eine Technofeministin der ersten Stunde, Cornelia Solfrank, die auch in dieser Datenbank sehr häufig auftaucht, die hat bei uns mal letztes Jahr das hier gesagt.
Was wir uns gewünscht haben, ist tatsächlich mal aus diesen normierten Vorstellungen rauszukommen und mal damit zu experimentieren, überhaupt was es sein könnte, wenn man nicht seine Identität über den Körper bezieht.
Dieser Wunsch von der Cornelia Solfrank, der klingt ja inzwischen wie eine der vielen Utopien, die sich ja nicht bewahrheitet haben. Eigentlich steht das Internet inzwischen mehr für Selbstmarketing als für Anonymität. Und gerade Frauen erleben ja enorm viel Hass im Internet, eher mit steigender Tendenz. Hat sich diese Begeisterung für Technik und für das Internet trotzdem gehalten?
Ich würde sagen, eindeutig ja. Aber es stimmt, es gibt da diese Gleichzeitigkeit von Technikenthusiasmus auf der einen Seite und Technikkritik. Und ich finde, dass sich dieser Technikenthusiasmus sehr stark darin ausdrückt, dass sich die Cyberfeministinnen eben auch versucht haben, Technologien anzueignen, neue Formen, neue Normen zu finden. Zum Beispiel das Künstlerinnenkollektiv Venus Matrix hat 1991 den Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century veröffentlicht. Und darin gibt es eben Sätze wie: Die Klitoris ist eine Direktverbindung in die Matrix. Oder wir sind das Virus einer neuen Weltunordnung. Und was hier natürlich mitschwingt, ja, das sind natürlich, kennt man Donna Haraway und ihr Cyborg-Manifesto aus den 80ern, die sehr stark die Grenzen zwischen Mensch und Maschine, Geschlechterkategorien in Frage stellt. Und diese Vorstellung vom Cyborg als eine neue Kategorie, die ist sehr zentral in der cyberfeministischen Kunst. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, dass das sehr gut zeigt, dass der Body Nice Body Noise Amp, so heißt das, nicht Index, Amp, also ein Verstärker von dem queerfeministischen Kollektiv Quimera Rosa aus Spanien, und das klingt so. Also ein bisschen wie Störgeräusche. Da handelt es sich um einen einfachen Schaltkreis mit zwei Kabeln, den man an einen Lautsprecher schließt. Und was wir hier hören, sind die Geräusche, die dann entstehen, wenn Körper sozusagen diesen Schaltkreis schließen und von anderen Körpern berührt werden. Der Körper wird sozusagen zum Teil des Schaltkreises, wie so eine Soundschnittstelle, quasi Mini-Cyborg.
Okay, also das ist jetzt ganz klar der kreative und experimentelle Umgang mit Technologien. Aber du hast anfangs ja auch davon gesprochen, dass es darüber noch weit hinaus gibt, so eine Art Kritik an Technologien grundsätzlich, die auch Hand in Hand geht mit so einer Kapitalismuskritik der Cyberfeministin.
Ja, und auch Kritik an dem Frauenbild in der Science-Fiction und alles. Und das bleibt auch. Aber was jetzt viel mehr in den Blick rückt, ist die Frage, welche Wertvorstellungen von Gesellschaftsnormen durch Technologien werden eigentlich verstärkt. Also die Technologien selbst rücken sehr viel mehr in den Vordergrund. Und eine, die das in den 10er-Jahren sehr stark mitbegründet hat, war Judy Weitzman, eine britische Technologiesoziologin. Und sie hat gesagt, ja, Technologien sind niemals neutral. Sie werden immer geprägt von ihren MacherInnen. Und dadurch, dass Männer Technologien hauptsächlich produzieren und nutzen, spiegeln diese Technologien dann eben auch Machtverhältnisse wieder, die wir kennen am Arbeitsplatz und am Privaten. Und ja, daraus sind viel mehr neue feministische Strömungen entstanden. Die schwarzen Feministinnen, die zum Beispiel darauf hinweisen, dass in vielen Algorithmen People of Color diskriminiert werden.
Lass uns da gerne noch mal ein bisschen einsteigen. Wie deutlich zeigt sich, dass Technologien diskriminieren? Also wir reden ja viel eben von diesen diskriminierenden Algorithmen, aber wie zeigt sich das zum Beispiel auch am Design?
Es zeigt sich sehr stark am Design, finde ich. Ein gutes Beispiel ist die Virtual Reality Brille. Da hat sich gezeigt, dass es ein Problem gibt für Frauen, dass denen nämlich sehr viel häufiger übel wird, wenn sie diese Brillen benutzen als Männern. Und Studien haben herausgefunden, dass es offenbar daran liegt, dass die Brillen nach dem durchschnittlichen Augenabstand von Männern designt wurden. Ja, okay. Also eine ziemlich ungleiche Verteilung von Spaß, wenn du mich fragst.
Jetzt frage ich mich, du bist ja selbst in so einem feministischen Tech-Kollektiv. Du hast zum Beispiel den Verein Heart of Code mitgegründet, in dem ausschließlich Frauen programmieren. Siehst du, seht ihr da doch Veränderungen? Also geht es in die richtige Richtung?
Definitiv, es gibt Veränderungen, allein im Diskurs über Technologien. Und ich finde, ein sehr gutes Beispiel aus der Debatte über SprachassistentInnen ist das Projekt Q. Und das soll eben aufräumen mit diesem klischeehaften, ja fast sexualisierten Rollenblick, das da mit diesen digitalen Dienerinnen, Alexa, Siri, Cortana und so weiter aufräumen so und soll. Und Q klingt so.
Hi. I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we
genau,
are no longer...
Genau, Q ist also geschlechtsneutral und wurde mit den Stimmen von nicht-binären Menschen trainiert und so weiterentwickelt, dass die meisten Menschen kaum unterscheiden können oder die Stimme nicht einordnen können. Und ich finde, das ist das eine. Technologien fördern, die nicht vom männlichen Blick auf die Welt geprägt sind. Aber es geht eben auch darum, eine Kultur rund um die Produktion von Technik zu verändern. Und da würde ich sagen, sind wir jetzt also bei der Heart of Code relativ nah an den Cyberfeministinnen in der ersten Stunde. Uns geht es sehr viel darum, erstmal einen diskriminierungsfreien Raum zu schaffen, aber eben uns auch weiterzubilden über Workshops, über Vorträge, uns zu fördern, kreativ mit Technik umzugehen. Und ja, wir denken, wenn Technologien männlich geprägt sein können, dann könnten sie irgendwann ja auch von diverseren Perspektiven geprägt sein.
Den Cyberfeminism Index finden Sie im Netz, genauso wie den Podcast von Jenny Gensmer übrigens. Der Podcast der Heart of Code Community, der da lautet feminismusundcomputerkram.org. Die amerikanische Firma Pantone hat seit den 60er Jahren ein standardisiertes Farbsystem geschaffen, das hauptsächlich in der Grafik- und Druckindustrie eingesetzt wird und das es auf mehr als 2600 Farben gebracht hat. Neu in dieser Farbpalette ist seit Oktober die Farbe Period Red. Das Unternehmen teilt mit, dass es damit mithelfen möchte, das Stigma zu beenden, das der weiblichen Monatsblutung anhafte. Gegen diese Idee kommt jetzt starker Gegenwind, und zwar aus Argentinien vom feministischen Künstlerinnenkollektiv Cromo Activismo. Wie sich der Geschlechterkampf inzwischen auf dem Schlachtfeld der Farben abspielt, das hören Sie in unserer zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe. Hören Sie gern rein.